Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in einer modernen Anwaltskanzlei?
Als Rechtsanwalt?
Rechtsanwältin?
Als Reno-Fachangestellte oder als Quereinsteiger?
Wir erweitern uns und suchen Sie.
Bewerben Sie sich jetzt.
Sie erwartet ein moderner Arbeitsplatz,
der mit aktueller Technik ausgestattet ist.
Für unsere elektronische Aktenführung.
In einem aufgeschlossenen und freundlichen Team.
Bewerben Sie sich jetzt!
Das war Werbung meines Sponsors, Osmas Rechtsanwälte aus Husum. Auf eine zweite Tasse Tee, und zwar mit den Rechtsanwälten Blaschke, Osmas und Springborn bei euch in der Kanzlei. Und wir kommen zusammen, denn hier wird es und soll es größer werden. Zudem ist euer Fachgebiet maximal im Wandel, wie so viele Branchen. KI erhält Einzug. Ganz viele, dazu ich, denken, sie wären auf einmal Juristen, weil sie eine KI bedienen können. Wie sich das auf euren Alltag auswirkt, wie sich die Fachkräftesituation auswirkt auf euren täglichen Job und wie einfach oder schwierig oder herausfordernd es ist, Anwältinnen und Anwälte zu finden auf dem Land in Husum in Nordfriesland für eure Vorhaben, für eure Visionen. Das wollen wir jetzt mal bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland besprechen. Und ich sag moin Männer, moin in die Runde.
Moin.
Moin.
Na guck mal, das war ja fast schon einheitlich. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen nichts schneiden. Wir wollen es einfach so laufen lassen und ich freue mich auf unser Gespräch und starte einfach mal in die Runde. Lars, du sitzt mir direkt gegenüber. Wie geil dir das?
Soweit ganz gut. Wie du gerade schon erwähnt hast, wir sind hier im Umbau, in der Erweiterung. Wir haben etwas Bürofläche dazu gewinnen können, die wir jetzt natürlich gerne füllen möchten auch demnächst.
Dann möchte ich direkt weitergeben an Henrik. Lars hat es schon angesprochen, ihr wollt euch vergrößern. Ich kann mir vorstellen, das war auch eine deiner Ideen, dieses Vorhaben, euch zu vergrößern. Weshalb kommt das? Reicht das nicht, was ihr hier habt?
Also grundsätzlich ist die Kanzlei schon so gebäudemäßig konzipiert worden von Baubeginn an, dass wir uns erweitern können. Hier auf der gleichen Geschossfläche im Obergeschoss. Die Chance haben wir jetzt gehabt. Wir konnten uns erweitern. Wir haben den baulichen Durchbruch geschaffen und sind dabei, die Räume drüben modern zu gestalten. Teppich ist schon drin, Farbe ist schon an den Wänden. Ja, und ein bisschen in der Küche muss noch was gemacht werden. Möbel müssen noch rein und ein paar Stühle. Und dann sind die Räumlichkeiten ausgestattet. Und das war eigentlich schon ursprünglich immer geplant, dass wir das irgendwann mal machen. Jetzt haben wir die Chance gehabt.
Erzähl mal, wann wurde dieses Gebäude eigentlich erschaffen? Mit diesem Gedanken schon dahinter, wir wollen auch nochmal wachsen. Wann war das?
2010 haben wir das geplant. Mhm. 2011 haben wir es dann realisiert. Mhm. Sind Anfang im April 2011 hier eingezogen. Und seither sozusagen in unseren alten Räumlichkeiten auf unserer Ebene hier oben. Und haben die Bestrebung, uns personell zu erweitern. Und dafür braucht man Räume. Sonst kriege ich die Leute nicht unter.
Und das ist ja auch unter anderem schon passiert. Unter anderem
genau.
Mit dir,
genau,
Sören. Richtig. Und du bist noch nicht bekannt in der Tea Time, deswegen hast du jetzt einmal die Möglichkeit, dich hier vorzustellen.
Genau, also ich bin schon seit 2019 da, war in der letzten Tea Time nicht dabei, bin seit 2024 jetzt, ja seit 24 auch Partner hier, macht im Grunde das Gleiche wie Herr Osmas auch, Bau- und Architektenrecht, Verwaltungsrecht, im Grunde sehr spiegelbildlich. Also ist eigentlich das gleiche Dezernat und ist im Prinzip auch das ausschließlich fast, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und ja, macht sehr viel Spaß, ist sehr interessant. Und wir hatten jetzt eben das Problem, oder wir haben mittlerweile das Luxusproblem, sage ich mal, dass wir so viel zu tun haben, dass wir im Prinzip schon wieder weitere Rechtsanwälte bräuchten. Und wir hatten in dem Sinne keine Büros mehr frei. Aber ich bin tatsächlich auch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht und Fachanwalt für Verwaltungsrecht. Seit, was weiß ich gar nicht mehr genau, seit 23, glaube ich.
Ja. Ja. Wenn du dich schon mal hier noch einmal vorgestellt hast, für alle diejenigen, die unsere erste Folge nicht gesehen, gehört haben, bitte noch einmal in die Runde, was sind eure Fachgebiete, was sind eure Spezialitäten?
Ja, also ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe auch das große Glück, dass ich mich in diesen beiden Rechtsgebieten austoben darf und kann, weil ich auch dort haben wir genug zu tun.
Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja.
Mhm.
Und Henrik, bei dir haben wir das gerade schon gehört. Gibt es da noch was zu ergänzen? Du machst das, was er sagt.
Ja. Herr Springmann ist im Prinzip mein Double. Also ich mache genau das umgekehrt. Ja. Er macht genau das, was ich auch mache. Ja. Verwaltungsrecht und Bau- und Architektenrecht.
Das geht so weit, dass es Mandanten gibt, die anrufen und Herrn Osborne sprechen wollen.
Ein cooler Name.
Das ist dann auch, ja, das ist schon cool.
Wäre eine schöne Idee für Social Media. Osborne. Henrik, wie sieht denn die aktuelle personelle Situation hier bei euch aus? Versorgen uns mal mit ein paar Zahlen, bitte.
Genau, wir haben aktuell 5 Mitarbeiterinnen, die hier uns im Office-Bereich unterstützen, die gesamte Schreibarbeit machen, die also auch die Buchhaltung machen, auch die Zwangsvollstreckung zum Teil gemacht haben. Da haben wir aber personelle Defizite, die wir auffüllen wollen. Das ist sozusagen unser Office-Bereich. Und dann sind wir aufgestellt mit 4 Anwälten. Oder wie es so schön heißt, mit 4 Berufsträgern. Mhm. Das sind die 3 wenigen, die hier sitzen. Mhm. Und dann haben wir seit einigen Jahren einen Mitarbeiter, Herrn Beusen, der uns unterstützt. Und der macht schwerpunktmäßig Arbeitsrecht, wie Herr Blaschke. Mhm. Und ein bisschen Verkehrsrecht dazu und guckt sich auch aus so den Bereich Erbrecht, so dass wir uns in dem Bereich noch weiter verstärken. Also mit 4 Mann sind wir hier ganz gut besetzt und hier sind dann auch in den bisherigen Räumlichkeiten alle Räumlichkeiten besetzt.
Aber es soll größer werden.
Es soll größer
werden. Es soll größer werden. Wie stellt ihr euch die Personen vor oder den Anwalt, die Anwältin gegebenenfalls vor, die euer Team unterstützen, bereichern darf? Welche charakterlichen Eigenschaften soll diese Person mitbringen? Wie alt sollte diese Person sein? Wie viel Haar oder Bart sollte diese Person haben?
Also da gibt es keine großen Vorgaben, sage ich mal. Was wir bisher immer gerne gemacht haben, ist, dass wir Berufsanfänger einstellen, weil wir gerne erstens den jungen Kollegen eine Chance geben möchten und zweitens es sich doch herausgestellt hat, wenn man Kollegen einstellt, die schon eine gewisse Zeit in dem Beruf tätig waren, die Zusammenarbeit dann etwas schwieriger wird, als wenn man eben junge Kollegen hat, die man in die Kanzlei praktisch einführt und aufnimmt und dann eben die Kanzlei dann auch widerspiegeln, so wie wir bisher arbeiten, dass das dann auch weitergeführt werden kann. Also das ist so eigentlich das, was wir hier, seitdem ich auch Partner bin, so handhaben. Und auch ich habe damals hier so angefangen, ursprünglich als studentische Hilfskraft, damals noch im alten Standort, und bin dann hier praktisch reingewachsen. Und das wünschen wir uns eigentlich. Und da gibt es ansonsten keine weiteren Vorgaben.
Das Hineinwachsen ist eigentlich das Entscheidende. Und deswegen auch junge Kolleginnen und Kollegen, dass sie sozusagen hier hineinfinden und wir sozusagen das, was wir sozusagen als Arbeitgeber mitteilen können und mitgeben können, dass das sozusagen auf fruchtbaren Boden trifft. Aber ansonsten haben wir keine Vorgaben an die Kolleginnen oder Kollegen. Die können gerne ohne Fachanwalt sein. Die erwerben ihren Fachanwalt oder ihre Fachanwaltstitel dann hier. Ihre Fortbildung machen die hier. Also das kann auch jemand sein, der frisch von der Uni kommt.
Das war jetzt bei Herrn Beusen und bei mir auch so. Also ich habe jetzt hier zwar nicht schon Praktikum und Referendariat gemacht oder sowas, sondern bin dann aber als Anwalt sozusagen frisch hier eingestiegen und im Grunde vom ersten Punkt an meines Berufslebens sozusagen hier. Und dann eben reingewachsen in die Kanzlei.
Zum Thema Reinwachsen in die Kanzlei, zum Thema Partner werden. Ich habe da herzlich wenig Ahnung von. Ich habe verstanden, ihr 3 seid Partner.
Ja. Mhm.
Herr Beusen ist angestellter Rechtsanwalt. Wo liegen da die Unterschiede? Und wie werde ich Partner? Ich kenne es aus Serien. Ja, ich wurde Junior-Partner, ich wurde Senior-Partner. Was sind da die Unterschiede?
Also Partner setzt erstmal voraus, dass man über einige Jahre bei uns beschäftigt ist, erfolgreich beschäftigt ist und erfolgreich ist in seiner Tätigkeit, dass man sich weiterbildet, fortbildet, dass man vielleicht auch den einen oder anderen Fachanwalt erwirbt. Und dann ist auch Voraussetzung, dass man so ins Team passt, dass man gut mit dem Team klarkommt, dass man untereinander gut klarkommt. Und dann ist das im Prinzip so üblich, passiert es wie in jeder anderen Branche auch. Dann gibt es irgendwann mal dann die Aufnahme in die Kanzlei als Partner. Und wenn man Partner ist, trägt man Verantwortung. Dann hat man also die Verantwortung auch mit den übrigen Partnern für die Kanzlei, für die Funktion als Arbeitgeber auch. Und da wächst man dann hinein.
Und hat sicherlich auch finanzielle Anreize, Partner zu werden?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit sind das auch finanzielle Anreize. Die Gestaltungsmöglichkeiten als Partner sind größer als angestellter Anwalt.
Sören, was kannst du denn besonders gut, dass du schon Partner bist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich relativ schnell da reingekommen bin, in den, sag ich mal, ja, in die anwaltliche Tätigkeit an sich. Es lief dann auch alles eigentlich sehr, sehr schnell. Das Dezernat ist sehr, sehr schnell gewachsen. Und dann nach, sage ich jetzt mal, ja, was war denn das? Nach 4 Jahren bin ich dann auch schon Partner geworden. Ja, das ging tatsächlich sehr schnell und macht das Ganze noch mal interessanter, weil noch ganz viele Aspekte dazukommen, die man so bisher weder in der Ausbildung großartig hatte, noch im Job. Ob das jetzt irgendwelche, sag ich mal, steuerlichen Geschichten sind oder irgendwelche unternehmerischen Aspekte oder, sag ich mal, Entscheidungen, mit denen man sich beschäftigen muss, ist das wertet das Ganze schon noch einmal massiv auf. Ist aber tatsächlich, wie Herr Osmers gesagt hat, ist auch eine Verantwortung, die da noch mal dazukommt.
Trotzdem natürlich auch ein Anreiz für frisch ausstudierte Menschen zu hören, Mensch, auch nach so kurzer Zeit, nach einer Bewährungszeit und Probe, ist die Möglichkeit da schon relativ früh Partner in einer Kanzlei zu werden. Ihr seid, ja.
Da legen wir auch Wert drauf. Okay. Also wir legen Wert darauf, dass langfristig die Kolleginnen und Kollegen Partner werden, weil wir festgestellt haben, dass Partnerinnen und Partner eine höhere Bindung an die Kanzlei haben, an die Kanzleistruktur haben. Und das dient der gesamten Kanzlei. Es macht keinen Sinn, sage ich mal, einen Haufen angestellter Anwälte zu haben, sondern es macht Sinn, einen Haufen Partner zu haben und Partnerinnen zu haben.
Okay, also das ist auch das Ziel, euer Ziel, nach einer gewissen Zeit die Menschen, ja, in die Partnerschaft zu bringen.
Mhm. Ja, das ist das Ziel.
Und da ist es egal, ob es eine weibliche oder ein männlicher Anwalt ist, weil ihr seid 3 stattliche Kerle, Herr Boysen ebenfalls, aber eine Frau in der Runde als Quintett wäre auch möglich.
Ja.
Natürlich.
Keine Frage.
Ja, ich frage.
Das kann eine Bereicherung sein. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung.
Auf jeden Fall.
Nicht, dass wir nur Männerwitze erzählen, das tun wir auch, aber das tun wir auch, wenn eine Frau dabei ist.
Und ich meine, es gibt genug Damen hier im Gebäude.
Allemal, die kennen unsere Witze.
Die sind in der Überzahl.
Ja. Die sind in der Überzahl.
Noch.
Das ist ein gutes Thema. Also ihr seid derzeit 4 Anwälte, 3 Partner, ein angestellter Anwalt. Voraussichtlich weitere Anwälte. Wie viele Renos werden denn benötigt in eurer Vision? Im Idealfall
also, das. In der Vision ist es so, wir werden durch die Erweiterung 2 Anwaltszimmer hinzugewinnen. Wir werden einen, ich nenne es jetzt mal Referendars- oder Praktikantenraum hinzugewinnen und auch noch weitere Büroarbeitsplätze, so dass also die Vision bisher ist, ich sag mal mittelfristig 2 Kollegen, Referendare können wir dann weiter ausbilden und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das ist relativ offen, weil zurzeit hätten wir mit der Erweiterung dann nochmal 4 Plätze circa. Ganz grob gerechnet. So, das ist so erstmal so ganz grob die Vision, die uns davor schwebt, wo wir hin möchten, was auch räumlich dann umsetzbar ist.
Und wie einfach ist die Findung besagter Personen? Ihr seid jetzt schon eine ganze Weile dabei, versucht unterschiedliche Marketingmaßnahmen. Wer euch jetzt nicht hier das erste Mal erlebt, wird euch schon mal im Podcast-Vorspann gesehen oder gehört haben. Auf Social Media seid ihr aktiv, in Printmedien seid ihr aufzufinden, auf digitalen Werbeplakaten. Also ihr versucht schon sehr viel. Wie ist da bisher die Resonanz? Was habt ihr für ein Gefühl dabei, Fachkräfte hier in Husum in Nordfriesland zu gewinnen?
Also wir sind gestartet jetzt mittlerweile mit einer größeren, intensiveren Suche. Es gibt auch schon Bewerber, Bewerberinnen, die sich hier beworben haben. Hat am Ende, vielleicht auch aus zeitlichen Gründen, weil wir zum 1.10. eigentlich offiziell starten wollen, noch nicht ganz gepasst. Das betrifft auch Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Die suchen wir auch. Auch da hat es noch am Ende nicht gepasst. Wir haben aber Bewerberinnen, die sich hier vorgestellt haben. Und die wir auch durchaus genommen hätten. Da hat es in einem Fall dann aber leider zeitlich nicht gepasst. Also da ist schon ein Zulauf da, ist aber in der Branche generell schwierig. Es wird auch wahrscheinlich als schwierig empfunden, hier in Husum tätig zu sein, was ich nicht nachvollziehen kann. Man kann wunderbar in Husum leben und arbeiten. Aber wir sind zuversichtlich eigentlich, dass wenn wir die Räumlichkeiten auch drüben auch fertig haben, auch dann fertig präsentieren können, dass wir als attraktiver Arbeitgeber da vielleicht noch mehr und besser in Erscheinung treten können.
Man merkt aber schon eine gewisse Präsenz durch die Maßnahmen, die wir gestartet haben, weil das durchaus in der einen oder anderen Bewerbung und auch im einen oder anderen Bewerbungsgespräch tatsächlich schon Thema war. Also so erreicht man jedenfalls Bewerber. Das haben wir schon gemerkt.
Ich habe noch eine Idee für euch. Ihr wisst, ich komme ja gerade aus den Südstaaten der USA. Und da gibt es ganz wortwörtlich plakative Maßnahmen von Anwälten, Anwaltskanzleien auf Mitarbeiter aufmerksam zu machen. Die haben wirklich 20, 30 Meter hohe Plakate in einem überdimensionalen Durchmaß. Heißt, wenn man in Louisiana reinkommt, hast du erstmal ein Werbeplakat größer als, wir sehen hinten Obi, in diesen Ausmaßen hängen da Werbeplakate von Anwälten. Ist das erlaubt in Deutschland? Weil die stehen an den Highways beispielsweise.
Es kommt ein bisschen drauf an.
Ich kann mir jetzt gut vorstellen mit euch dreien.
Innerstädtisch ist es erlaubt. Wir haben die einzige Videowand in Husum.
Ja.
Und größer geht's dann auch nicht. Die bespielen wir natürlich auch mit der Suche, mit der Personalsuche. Das ist klar. Obi wäre natürlich nochmal ein ganz anderer Maßstab. Aber ich glaube, dann verscherzen wir uns das mit dem Bauamt der Stadt Husum endgültig.
Ich wollte gerade sagen, endgültig.
Die Betonung liegt auf endgültig.
Ich kann es mir durchaus vorstellen.
Aber einen Punkt wollte ich noch herausgreifen. Herr Blaschke hatte gerade die Räumlichkeiten angesprochen. Wir haben drüben jetzt durch die Erweiterung aber auch die Möglichkeit, einen weiteren Besprechungsraum zu nutzen. Und das ist nicht nur ein Besprechungsraum, sondern da haben wir wie hier eine große Videotafel. Mhm. Und wir können dann in dem zweiten Raum auch parallel zu diesem hier Videoverhandlungen mit dem Gericht führen. Das ist eine ganz attraktive Geschichte. Haben wir schon mal gehabt. Wir konnten zwei Verhandlungen führen, aber eben dann nur einer hier, der andere vor seinem Laptop.
Cool. Mhm.
Und so können wir dann in zwei großen Besprechungsräumen Videoverhandlungen führen. Und das ist für die Mandanten ein unschätzbarer Vorteil. Die kommen entspannt hierher, es gibt hier ein Vorgespräch, dann kommt die Videoverhandlung mit dem Gericht und dann die Nachbesprechung hier. Man hat den Weg nicht zu Gericht, man kann es hier abbilden, das ist ein Vorteil.
Ist auch eine ganz andere mentale Situation für die Mandanten, für den Mandanten, ne? Nicht vor Gericht auftauchen zu müssen.
Ist viel, viel entspannter.
Für alle Beteiligten nehme ich an.
Ja, für uns vor allem, weil wir uns die Fahrzeit sparen.
Ja.
Sowohl zeitökonomisch als auch im Übrigen ist das nicht besonders ökonomisch, für eine Stunde Termin, zwei Stunden im Auto zu sitzen. Mhm. Aber das lässt sich leider noch nicht immer vermeiden. Aber die Videoverhandlung ist da schon ein sehr gutes Mittel.
Die Menschen, die ihr versucht zu erreichen, wo sollen die herkommen? Sollen das Menschen aus der Region sein, die schon fest irgendwo arbeiten? Oder wo könnten diese Menschen die werden ja nicht. Ich will auf das Thema Fachkräftemangel hinaus. Die meisten in dieser Profession sind sicherlich schon im festen Arbeitsverhältnis. Heißt, wo sollen die Menschen, die künftig die neuen Räumlichkeiten hier beziehen sollen, herkommen?
Also bei den Anwälten, wie gesagt, wäre es uns eigentlich viel lieber, dass sie noch nicht im Arbeitsverhältnis sind, sondern eben frisch ausgelernt, nenne ich es jetzt mal, haben, ihre Staatsexamen abgeschlossen haben.
Die kommen aber selten hier aus,
aus so einer Ecke. Ne? Also die kommen, also nächste wäre natürlich Kiel, da ist die nächste juristische Fakultät, dann Hamburg etc. pp. Herr Beusen hat, glaube ich, in Leipzig studiert, ist aber auch Nordfriese eigentlich. Es gibt hier immer wieder junge Leute, die Jura studieren und dann auch wahrscheinlich nach dem Studium wieder zurück nach Nordfriesland möchten. Solche Leute sind natürlich sehr gerne hier gesehen, aber das soll nicht begrenzen, sondern es darf sich hier jeder bewerben, bundesweit, wenn jemand hier oben leben möchte, gerne.
Ich wollte gerade noch was anderes sagen, und zwar ist der Punkt natürlich der, dass man auch, was jetzt die Mitarbeiterinnen und so angeht, das Problem hat, dass viele eben im Arbeitsverhältnis sind, da vielleicht auch nicht zufrieden sind oder unglücklich sind oder zumindest vielleicht auch gar nicht die Vorstellung haben, dass woanders es auch besser sein könnte. Und das sind im Prinzip auch ja Mitarbeiter, die für uns interessant wären. Also wir haben ja, sag ich mal, durchaus eine Arbeitsweise, die vielleicht etwas moderner oder auch etwas effizienter ist als in anderen Kanzleien. Und das kann schon für viele Mitarbeiter, die vielleicht jetzt eingefahren in irgendeiner Kanzlei sind, auch schon interessant sein, mal über einen Wechsel nachzudenken.
Was Herr Springmoor meint, ist, es gibt noch Kanzleien, die mit Papierakte hantieren.
Ja, so deutlich wollte ich das jetzt nicht.
Das ist aber, muss man mal auf den Punkt bringen. Also wir sagen immer vorsichtig, vorsichtig vor der Papierakte. Und
oder vor Doppelführung.
Also ja, elektronisch und Papier. Also wir machen es seit fast 10 Jahren ausschließlich elektronisch. Auch die Kommunikation seit etlichen Jahren mit dem Gericht. Da waren wir einer der Vorreiter, ist einfach so. Ja. Und das wird hier auch digital alles abgebildet, elektronisch abgebildet. Und wer das mag, der kann gerne zu uns kommen und aus anderen Verhältnissen wechseln.
Also ich höre daraus, das ist ja auch eine immense Entlastung für die Person, wenn es eben nicht mehr, wenn es nicht mehr alles in Papierform passieren
muss. Früher wurden die Akten geschleppt durchs ganze Büro. Ja. Rief ein Mandant an, dann wurde erstmal die Akte gesucht, das Aktenbündel durchs Büro getragen, dem Anwalt auf den Tisch gelegt, dann wurde da kurz rumgeblättert, danach musste das Aktenbündel wieder ins Lager zurück, ins Archiv zurück. Das gibt's heute nicht mehr.
Ich möchte euch da jetzt keine falschen Hoffnungen machen. Vor geraumer Zeit kam eine Frau zu mir, der einen Podcast von mir gehört hat, mit einem Arzt aus Husum. Und sie war vorab schon am Überlegen, Mensch, soll ich mich bei dem Kerl bewerben? Dann hat sie den Podcast gehört und fand den Kerl so sympathisch und daraufhin hat sie sich beworben. Also Männer, legt euch ins Zeug, seid sympathisch und noch einmal bitte zusammengefasst, was macht es, ich meine, ihr seid mein Sponsor, deswegen dürft ihr auch einen Werbeblock nochmal haben, was macht es besonders attraktiv für euch, bei euch, mit euch zu arbeiten?
Wir sind eine moderne Kanzlei, wir sind offen, wir sind neugierig, ja, und wir sind innovativ. Wir sind auch als Unternehmer auf dem Markt innovativ. Das heißt, wir stehen nicht still. Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das pflegen wir auch ganz deutlich. Die fühlen sich hier auch wohl, was dadurch belegt wird, dass wir Mitarbeiterinnen haben, die seit über 10 Jahren hier beschäftigt sind und gerne beschäftigt sind. Wir haben gutes Miteinander, kollegiales Miteinander. Habe ich was vergessen?
Wir sind klar spezialisiert. Also wir sind, also gerade jetzt auch für die Anwälte, wir machen halt nicht jeden, ich sage jetzt mal, jeden Kram, jeden Mist, sondern wir machen das, worauf wir spezialisiert sind. Wir gucken natürlich, wie können wir uns da noch erweitern, welche Spezialisierungen sind noch wichtig, also was ist am Markt gefragt. Und so kann natürlich ein Berufseinsteiger da auch vielleicht mit genau dem richtigen Profil kommen, was er möchte. Und letztendlich, das ist vielleicht noch ganz wichtig, es ist auch keine weniger spannende Arbeit als zum Beispiel in Kiel oder sowas. Am Ende machen wir überall das Gleiche, nur halt von hier aus.
Vielleicht ein Faktor noch, ist sicherlich auch unsere Lage und die Möglichkeit, falls man mit dem Fahrzeug anreist, zu parken. Das darf man auch nicht vergessen, weil viele Kollegen haben halt das Problem, dass sie auch nur begrenzte Stellflächen haben. Diese Probleme haben wir hier nicht. Mit unserem Standort, den wir haben, sind wir verkehrstechnisch gut zu erreichen. Wir haben ausreichend Stellplätze. Das sind auch Faktoren, die durchaus relevant und interessant sind.
Vielleicht nicht auf den allerersten Blick, aber wenn man sich reinversetzt in den Alltag, ist das enorm wichtig, direkt vor der Tür parken zu können.
Ja, ja.
Und was ist das für eine verlorene Lebenszeit, Parkplätze zu suchen?
Das ist tatsächlich so. Also jedes Mal, wenn ich in Hamburg mit dem Auto unterwegs bin, ist es für mich also
auch Stau haben wir hier relativ selten.
Ne? Relativ selten, das stimmt, ja. Wir haben so ein, zwei Zeiten am Tag in Husum, wo es...
Ja, man muss jetzt nicht um 16.30 Uhr versuchen, hier links abzubiegen
vom Parkplatz. Genau.
Ne, genau. So, also das muss man nicht tun.
Ja. Wenn die Soldaten der Garnison statt Feierabend machen, dann ist es ein bisschen voller.
Genau, Freitag 12 Uhr ist auch doof.
Genau, aber ansonsten geht es ja tatsächlich in Husum. Und das sind natürlich auch Faktoren, die, denke ich mal, durchaus interessant sein können. Und auch das sonstige Leben in Husum, kulturell, man ist relativ schnell in Hamburg, Kiel, Flensburg. Auch Husum bietet Kultur an. Da stehen wir, glaube ich, großen Städten nicht hinten an. Also das.
Und bei uns beginnt das Wochenende am Freitag um 13 Uhr.
Das ist gut, nicht um 12, weil sonst kommt man nicht vom Parkplatz runter.
Genau.
Ah, ab 13 Uhr.
Aber das hat den Grund, ich verstehe. Das Wochenende, das heißt also auch, das ist attraktiv für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ja.
Es ist ein etwas längeres Wochenende, was man dann genießen kann mit der Familie, mit Freunden.
Ja.
Und das ist auch ein Vorteil.
In der Tat, du sprachst die Innovation an, die Moderne an. Dazu gehört natürlich auch eine 4,5-Tage-Woche regelmäßig. Aber trotzdem, Thema Innovation, du hast es als Schlagwort benutzt. Mhm. Was heißt denn das für den Alltag, dass ihr innovativ seid, dass ihr mit der Zeit geht, dass ihr modern seid? Wie wirkt sich das auf eure Arbeit aus?
Innovativ bedeutet für uns, dass wir uns immer wieder mit neuen Technologien, die sich entwickeln, die da sind, die auf dem Markt auftreten, auseinandersetzen. Nicht nur, dass wir eine digitale Verarbeitung im Büro haben, sondern dass wir uns auch angucken, gibt es Möglichkeiten zur Erleichterung, zur Arbeitserleichterung. Und eine Möglichkeit, die aufgetreten ist in letzter Zeit, ist in aller Munde, ist die KI. Und davon sind wir auch nicht sozusagen frei, dass wir uns, wir setzen uns damit auseinander mit der KI, mit dem, was auf dem Markt da ist. Und wir haben seit einiger Zeit eine sehr potente Anwalts-KI, die wir einsetzen. Das ist schon, sind schon Effekte, die man auch wahrnehmen und spüren kann. Und so setzen wir also auch solche neuen elektronischen Medien oder Software ein. Ist schon spannend, wenn man die KI mal benutzt. KI kann nicht alles, aber sie kann eine ganze Menge.
Wie funktioniert denn eine Anwalts-KI?
Ja, wie funktioniert eine Anwalts-KI? Also das Wichtigste ist, denke ich mal, dass man bei der Anwalts-KI tatsächlich definieren kann, auf welche Ressourcen sie zurückgreift. Also nicht auf das ganze Internet, wo ja auch oft Sachen stehen, die nicht so ganz richtig sind.
Wo auch ich was Juristisches preisgeben könnte.
Zum Beispiel, wo auch du dann was Juristisches mitteilen könntest, was die KI heranzieht, sondern dass man praktisch da schon definieren kann am Anfang, was nutze ich eigentlich als Basis? Und das ist erstmal das Wichtige, dass man ordentlich mit einer KI arbeiten kann, wenn man sie auch entsprechend definieren kann. Und da haben wir eben im Zusammenspiel mit einem großen deutschen Verlag dann auch die entsprechende Basis zur KI, so dass wir dort praktisch von vornherein sagen, du benutzt bitte nur diese Quellen, die dann auch juristisch gesichert sind. Und dann ist es sicherlich die Frage, wie nutze ich die KI im Anwaltsalltag? Es gibt sicherlich Methoden, wo ich als Anwalt eine KI nutzen kann und nichts mehr selber mache. Ob das Ziel der ganzen Übung ist, wage ich zu bezweifeln. Ich sehe die KI eher als unterstützende Hilfeleistung, die mir Arbeit abnehmen kann, dahingehend, wenn ich viele Daten habe, diese zu sortieren, diese zu selektieren und mir das Ergebnis zu präsentieren, so dass ich Zeit einspare in der Datenverarbeitung erst einmal. Das ist ein ganz großer Faktor, der zumindest bei mir im Dezernat oft der Fall ist, dass ich einfach mehr Zeit für die juristische Arbeit habe und nicht für die Datenaufarbeitung. Das ist ein Riesenfaktor für mich tatsächlich.
Vielleicht, um das mal konkret zu machen, also beispielsweise, man hat jetzt einen Termin, Mandant kommt, der Mandant hat aber vorher schon Unterlagen geschickt, das sind aber, sag ich mal, so viele, dass man da jetzt erstmal 1,5 Stunden sich einlesen müsste. Dann kann man auch die KI sozusagen einmal mit diesen Unterlagen füttern und dann schon mal 1, 2, 3 Fragen sozusagen an die KI formulieren, um dann zu sehen, worum geht's eigentlich, was ist da, und dann sagt einem die KI im Prinzip schon mal ja zusammenfassend, was ist da eigentlich los, zeigt einem auch, also wie so eine Art Inhaltsanzeiger dann, auf welchen Stellen ist das zu finden, und so kann man sich dann tatsächlich in vielleicht 15, 20 Minuten auf einen Termin vorbereiten, statt dass man dafür jetzt eine Stunde bräuchte. Mhm. Und das ist schon ein Riesenfortschritt, vor allem dann, wenn man jetzt mal im Zeitdruck ist und vielleicht diese Stunde gar nicht gehabt hat, weil man vielleicht spät vom Gerichtstermin kam oder sowas, und dann würde der Mandant da sonst sitzen und man könnte ihm gar nicht viel sagen, und im schlimmsten Fall bräuchte man nochmal einen Termin oder nochmal ein Telefonat, nachdem ich dann alles gelesen habe. Und auf diese Art und Weise zum Beispiel kann KI ganz, ganz viel unterstützen und ganz viel Zeit sparen vor allem.
Du hattest eben schon eingeworfen, Henrik, sie weiß aber nicht alles.
Nee, KI halluziniert auch, das muss man verstehen. Das Problem dabei ist, dass sie sich irren kann und sie kann falsch liegen. Auch wenn das im Anwaltsbereich sehr speziell schon ist, das ist also nicht eine allgemeine KI, sondern sehr spezialisiert, kann es immer noch mal passieren, dass sie sich irrt, dass sie Fehler macht. Und was man aus unserer Sicht, da sind wir uns eigentlich einig im Büro, was man auf keinen Fall machen darf, ist, dass man einen Schriftsatz oder ein Schreiben durch KI erstellen lässt als Anwalt, das einfach nur unterschreibt und rausschickt. Das haben wir schon erlebt, das gibt's schon, ne? Nicht bei uns, aber das sehen wir, und man sieht den Schreiben und Schriftsätzen das sofort an, ob es KI generiert ist, sofort. Ja. Das ist eine ganz typische Diktion, auch eine ganz typische Struktur, die dort verwendet wird. Kommt nicht gut an, wird auch in Zukunft sicherlich eine Antwort der Justiz dazu geben, dass also auch Gerichte sich damit befassen und die Frage stellen, hat eigentlich ein Anwalt den Vortrag noch selbst erarbeitet? Richtig. Steht er selbst als Anwalt dahinter, wenn es KI generiert ist? Die Frage kann man teilweise auch mit Nein beantworten. Und bei uns ist es so, neben der Strukturierung von Sachverhalt oder der Aufarbeitung von Unterlagen, wo die KI schon sehr viel Potenzial hat, steht für uns im Vordergrund dann oder als weiterer Einsatzbereich eine juristische Hilfestellung. Und ich will mal sagen, vielleicht ist das so der richtige Anwendungsbereich. Die KI kann uns eine Hilfe geben. Wo geht die Reise hin? Kann man noch Aspekte berücksichtigen? Was sagt mir die KI? Welche Idee hat sie eventuell? Das ersetzt aber niemals die eigene fachliche juristische Bearbeitung und schon gar nicht sozusagen die eigene Formulierung. Also ich möchte nicht, dass eine KI eine Formulierung mir vorgibt, sondern die mache ich selber. Und eine KI, nur mal ganz plakativ, ganz einfach gesprochen, eine KI kann zum Beispiel nie entscheiden, wann ich was vortrage, in welcher Tiefe, mit welchem Sachverhalt nehme ich jetzt und trage im Prozess vor. Das können ja auch taktische Überlegungen sein. Das kann die KI schwerlich leisten. Das wird sie auch kaum leisten können. Aber all diese Momente führen dazu, dass sie einen eingeschränkten juristischen Anwendungsbereich hat. Da kann man sie aber nutzen. Und dann nutzen wir sie auch.
Man muss sie eher sehen wie so einen wissenschaftlichen Mitarbeiter. Den ersetzt sie vielleicht in gewisser Weise. Also jemanden, der einem das, sag ich mal, vorbereitet, aufbereitet, vielleicht auch schon rechtliche Einschätzungen gibt, dass man so in etwa weiß, wo geht die Richtung hin? Aber man darf nie den Fehler machen, zu vergessen, dass man selbst der Anwalt ist und dass man selbst das Ganze auch nochmal überdenken muss, was die einem da sagt, was die einem vorschlägt. Es ist oft richtig, aber es ist manchmal auch sehr falsch. Und es ist dann tatsächlich auch teilweise an einzelnen Stellen sehr falsch. Auch wenn es so zu 90% richtig ist. Aber diese 10%, die falsch sind, die können eben auch entscheidend sein über das Ganze. Mhm. Und dementsprechend muss man es eigentlich eben nur wie einen Mitarbeiter sehen. Und in dem Moment, wo man aber sagt, ich schicke das jetzt ungeprüft raus, vielleicht gibt es auch Anwälte, die Sachen ungeprüft rausschicken, die irgendein Mitarbeiter aufbereitet hat oder ein Referendar oder sowas. Aber das ist etwas, was aus unserer Sicht vollkommen falsch wäre.
Da hätte man noch eine Person, die auch dafür haftet.
Das tun wir sowieso.
Ja. Sowieso, aber das tut die KI sowieso nicht. Und dann kann man auch dem Mandanten nicht sagen, oh, das kommt nicht von Mitarbeiter XY, sondern für den ich auch einstehe, sondern dann müsste man.
Aber was ich neulich gehabt habe, ist, da hat ein Mandant mir eine Frage oder Fragen per E-Mail geschickt. Dann habe ich ihn angerufen. Ich sage, sagen Sie, das ist KI generiert. Ja, das habe ich gemacht, damit das besser formuliert wird. Ich sage, wollen Sie von mir auch eine KI-Antwort haben? Dann müssen Sie mich wieder anrufen, weil Sie es nicht verstanden haben. Hm. Also KI wird teilweise sehr umfänglich, schwer oder nicht unbedingt verständlich für den Mandanten. Und das kann ich im persönlichen Gespräch oder im individuellen Schreiben deutlicher auf den Punkt bringen.
Es gibt auch Mandanten, die schon mit KI ankommen, also die selbst schon mal die KI befragt haben vorab oder auch die KI schon Sachen haben schreiben lassen oder eben auch die Schreiben an uns per KI schreiben lassen. Und da muss man dann auch immer gucken, also bisher die meisten Mandanten sind sich dessen bewusst und sagen, ja, das ist KI, ich weiß, das ist jetzt nicht sozusagen zu 100% richtig, aber ich habe mich da schon mal erkundigt, so rein aus Interesse, das ist ja auch gut. Aber es gibt sicherlich auch die Fälle, das war jetzt bisher noch nicht viel, aber es gibt sicherlich auch irgendwann die Fälle, wo Mandanten kommen und sagen, KI sagt doch das und das.
Das wäre meine Nachfrage. Ich meine, beim Arzt. Aber die KI sagt doch, ich bin todkrank.
Ja.
Ne? Also ich meine, dass sich ein Mandant mit einer KI darauf vorbereitet, ist ja per se nicht verkehrt. Er setzt sich ja schon mal mit der Thematik ein bisschen auseinander. Aber das stelle ich mir dann schon schwierig vor.
Also bevor wir die KI schon hatten, gab es ja immer so Mandanten, die schon immer was vorbereitet haben.
Genau.
So. Und dann auf Nachfrage, ja, das habe ich im Internet mir zusammengesucht. Und ich habe dann immer so einen schönen Spruch schon immer meinen Mandanten gesagt, bedenken Sie immer, das Internet hat nicht Jura studiert. Das muss man wirklich so sehen. Das ist tatsächlich so. Und das ist in jedem Berufszweig schlussendlich so, weil das Internet einfach eine ungefilterte Informationsquelle ist. Wenn ich diese Quelle filter, dann ist die KI interessant, dann kann sie helfen. Zum Beispiel auch, wir haben eben mit diesem großen Verlag auch eine sehr große digitale Bibliothek jetzt dadurch. Und die KI kann diese natürlich viel schneller durchsuchen, als wenn ich mir 10 Bücher auf den Tisch lege und die Frage mir erarbeite. Das kann die KI viel schneller erledigen. Mhm. Und das sind eben die Einsatzzwecke und Faktoren, die wir sinnvoll nutzen, einsetzen, um dann mit unserer eigentlichen juristischen Arbeit besser dazustehen und vor allem effektiver arbeiten zu können.
Das ist eigentlich eine Fortsetzung der beginnenden Digitalisierung. Wir haben ja durch die Digitalisierung schon einen enormen Schub gehabt in der Bearbeitung, in der Geschwindigkeit. Also ich sag mal so als Beispiel, früher hat man so in den 80er Jahren als Anwalt, ja, sagen wir so 20 bis 25 Fälle pro Tag bearbeitet. Ne? Dann war der Diktatkorb voll, das Diktatband, die Kassette war voll. Heute kann man durchschnittlich davon ausgehen, dass pro Tag, ich sag einfach mal so zwischen 50 bis 100 Fälle pro Tag vom Anwalt bearbeitet werden. Das kann kleiner Umfang, kann größerer Umfang sein. Also die Komplexität hat zugenommen, die Quantität hat zugenommen. Und da setzt die KI eigentlich noch einen drauf, dass man sozusagen damit nochmal Beschleunigungseffekte in der Vorbereitung, sage ich mal, des Schreibens und des Schriftsatzes erreichen kann.
Vor allem die Entwicklung der KI ist ja rasant. Mhm. Braucht es denn noch überhaupt Renos, die ihr sucht? Kann eine KI sowas nicht kurzfristig, mittelfristig, vielleicht langfristig ersetzen?
Ich glaube, das wird sie tatsächlich nie können. weil die Renos haben ja auch den Mandantenkontakt. Also wenn man jetzt
kann die KI am Telefon? Ich bin jetzt provokant.
Ja. Ne?
Kann sie am Telefon?
Kann sie heute definitiv noch nicht.
Zu jeder Zeit.
Kann sie heute definitiv noch nicht. Ob sie das irgendwann mal kann, weiß ich nicht. Fehlt mir im Moment die Vorstellungskraft, auch wenn die KI schon sehr viel kann und sicherlich auch schnell besser wird und wir noch am Anfang stehen. Aber ich glaube, dass das wird sie nicht können, weil man tatsächlich in der Reno-Arbeit steckt eben mehr als jetzt in der Arbeit von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter zum Beispiel, der irgendwie vorbereitet und Recherche macht. Das machen die ja nicht, sondern die also das geht schon viel, viel weiter, deren Tätigkeitsbereich, so dass ich das, glaube ich, zumindest mittelfristig nicht sehe.
Es kann unterstützen vielleicht.
Ja. Wobei ich denke, ja auch gerade im Reno-Bereich, da ist ja oft der Erstkontakt auch zur Kanzlei. Mhm. Und auch die Menschen kommen ja mit Problemen zu uns. Das ist ja nun mal so. Und da gehört auch die Menschlichkeit wieder dazu, dass man sich auch des Problems annimmt und auch den Mandanten versteht. Und das kann eine KI so nicht. Da fehlt einfach die Menschlichkeit, die es in unserem Beruf auch bedarf. Also
und auch die Einschätzung. Also da kommt eine Anfrage von XY rein und da muss man erstmal gucken, was ist das eigentlich?
Ja.
Wo sortiere ich das ein? Mhm. Natürlich kann eine KI irgendwelche Schublädchen aufmachen und dann das irgendwo abspeichern und dann dem Anwalt vielleicht als Sprachdatei in die Postbox schieben und die kann ich mir dann abhören. Aber dann habe ich praktisch das gleiche Problem wie am Anfang des Gesprächs bei der Mitarbeiterin. Ich muss mir erstmal anhören, was ist da eigentlich? Die Mitarbeiterin kann aber schon kanalisieren, sie kann zusortieren, sie kann sagen, das machen wir nicht oder das macht der und der oder wir brauchen noch Informationen dazu, sortieren Sie die, bringen Sie die bitte mit. Da ist doch die, sage ich mal, die Antwort der Mitarbeiterin an den Mandanten, auch gerade in der Annahme des Mandates, so individuell, dass die KI, glaube ich, dass man zum Teil abbilden könnte. Und das wird dann relativ stereotyp. Also ich sage mal, wenn ich mir im Krankenhaus einen Termin geben lasse, da geht das, ne? Das funktioniert, ne? Zur Beinamputation oder sonst irgendetwas, was man da machen lässt. Aber hier im Anwaltsbereich ist doch die Aufnahme und die Antwort darauf sehr speziell.
Ich kann mir vorstellen, eine KI kann wunderbar als Sparringspartner auch funktionieren, bevor es zu Gericht geht. Auf der Autofahrt dahin kann man die KI ja so füttern, dass sie der Anwalt der gegenüberliegenden Partei beispielsweise ist. Dann kann man sich ja schon mal ein bisschen darauf vorbereiten und einstellen, oder? Ein paar Argumente erhalten sich entsprechend vorbereiten. Oder ist das in meiner Theorie, in meiner Vorstellung, wie ich Anwälte aus Fernsehserien kenne, ist das in der Praxis nicht so?
Also technisch kann die KI das sicherlich. Sie kann sich mit Argumenten auseinandersetzen. Sie kann auch Argumente bewerten, aber immer auf der Basis der Informationen, die sie zur Verfügung gestellt bekommt, natürlich.
Genau.
Ob das so zielführend ist, weiß ich nicht, weil ja auch ein Prozess oder auch ein Gerichtstermin lebt ja von den Menschen, die dort sind oder eben per Video zugeschaltet sind. Und entwickelt sich ja auch. Das ist ja kein Schema F, was dort abläuft, sondern man muss ja agieren und reagieren. Und das kann die KI, glaube ich, nicht in dem Maße, wie es eben ein Mensch oder ein Anwalt schlussendlich kann. Sicherlich hat sie sicherlich mal einen Denkanstoß oder ein Argument, worüber man vielleicht noch nicht nachgedacht hat. Aber ersetzen sehe ich eigentlich auch nicht.
Und trotz KI, trotz fortschreitender Digitalisierung haben viele Menschen das Gefühl, Verfahren dauern immer länger. Warum ist dem so?
Das Gefühl ist sicherlich richtig. Ich bring's mal ein bisschen pointiert und provokant. Natürlich führt die Digitalisierung und die KI auch dazu, dass mehr Prozessstoff, mehr Tatsachenvortrag, mehr Rechtsausführungen bei Gericht landen. Also wenn wir früher, ich bleib noch mal bei den 80er Jahren, nicht, da waren Schriftsätze, ich sag mal 3 bis 10 Seiten. Also eine 10-seitige Klage war schon eine lange Klage. Heute ist das der untere Rahmen und also der Umfang nimmt zu und auch die Akten nehmen dadurch zu, auch wenn es dann eben digitale Dateien sind. Ja, da wird sehr viel vorgetragen, da wird sehr viel darauf hingewiesen oder nochmal ergänzt. Also für die Gerichte ist es eine Belastung, das zu bearbeiten. Wenn Sie also eine Akte haben, die 500 Blatt hat oder ob sie dann 5000 Blatt hat, ist es einfach in der Aufarbeitung für das Gericht enorm zeitaufwendig. Und das erleben wir auch, dass das eine Rolle bei den Gerichten spielt, dass sie die Verfahren nicht mehr ganz so schnell weggearbeitet bekommen, als wenn die Akte dünner wäre.
Was aber auch eine Rolle spielt, sind die fehlenden Fachkräfte beim, also sowohl beim Gericht als auch ja bei den Anwälten. Also das hängt auch alles miteinander zusammen. Also KI muss man auch deshalb nutzen, weil Fachkräfte fehlen. Also wir müssen schneller werden, weil es immer weniger Anwälte gibt. Das heißt, bei den Anwälten kommen im Prinzip immer mehr Fälle an. Mhm. Immer mehr, also selbst wenn man jetzt so wie wir spezialisiert ist, kommt doch immer mehr. Und es gibt natürlich irgendwie eine Grenze, was man überhaupt bearbeiten kann. Und das heißt, wenn man mehr bearbeiten möchte, muss man entweder mehr Personal haben oder man muss effektiver werden. Und das versuchen wir im Grunde beides. Beides ist aber auch, oder zumindest dieser Fachkräftemangel ist auch ein Problem, was eben die Justiz auch hat. Und dort ist es natürlich mit der Effizienzsteigerung, sage ich mal, deutlich schwieriger als jetzt im Anwaltsbereich oder als wir das hier zum Beispiel können. Und die meiste Verzögerung, die so in Verfahren entsteht entweder dadurch eben, dass Anwälte überlastet sind oder die Justiz überlastet ist. Und so wird es eben so lang.
Und welche Rolle spielen dort Mediation und Schlichtung?
Ja, welche Rolle das? Also Mediation und Schlichtung sind ja in bestimmten Rechtsgebieten ja auch nur möglich, sage ich mal. Also wenn man im Zivilprozess gibt es die Mediation. Ich als Arbeitsrechtler kenne die eigentlich sehr gut, weil jeder arbeitsrechtliche Rechtsstreit erstmal in einem Güteverfahren anfängt. Das ist nichts anderes so gesehen als eine Mediation, nur dass halt dort kein Mediator sitzt, aber eben ein der Richter, der es nachher auch entscheiden würde. Aber der erste Termin ist immer faktisch ein Mediationstermin. Da wird versucht, ob man eine Lösung findet, um das Verfahren halt ohne eine streitige Auseinandersetzung zu beenden. Es gibt aber auch Rechtsgebiete, wo eine Mediation schlicht nicht vorgesehen ist, gerade auch im Verkehrsbereich, dann bei Ordnungswidrigkeiten, Straftaten. Da gibt es das nicht. Da ist man auf eine mündliche Verhandlung angewiesen, weil sie gesetzlich vorgeschrieben ist und nur in dieser Verhandlung dann in der Regel die Entscheidung gefällt werden darf. Gibt auch dort Ausnahmen, aber das ist dort eben eher der Regelfall. Grundsätzlich Mediationen sind aus meiner Erfahrung ein gutes Mittel, um Verfahren zu beschleunigen, weil eben die Menschen sich nochmal an den Tisch setzen und eine Person dort vorhanden oder dort beiwohnt, die das ganze Gespräch steuert und Impulse gibt. Aber die Lösung wird eben von den Parteien erarbeitet, grundsätzlich. Das ist Sinn und Zweck der Mediation. Und wie gesagt, in der Regel sind diese Termine auch schneller zu bekommen als ein streitiger Verhandlungstermin, der dann schlimmstenfalls mit Beweisaufnahme, weiteren Terminen dazu führt, dass es dann noch länger dauert.
Da muss man aber nochmal sagen, dass die Mediation in der Struktur noch etwas anderes ist, ein bisschen anders ist als, sage ich mal, eine Vergleichsverhandlung, eine Güteverhandlung vor Gericht. Die gibt's auch, natürlich, klar, haben Sie darauf hingewiesen. Die ist aber eher kürzer und hat nicht den Rahmen und auch nicht den Umfang oder kann nicht den Umfang haben. Eine Mediation geht zwischen 3 bis 4 Stunden. Eine Vergleichsverhandlung bei Gericht, da reden wir zwischen 5 bis 20 Minuten, sage ich mal so im Durchschnitt. Und dann ist auch finito bei dem Richter, dann muss er seinen nächsten Fall bearbeiten. Die Mediation als Mediationstermin ist umfangreicher, wird auch vorbereitet von dem Mediationsrichter oder den Mediationsrichterinnen und nimmt einfach mehr Zeit, gibt mehr Zeit auch den Parteien, auch etwas zu besprechen. Und vielleicht noch ein ganz wesentlicher Unterschied, in der Mediation gilt der Grundsatz der Verschwiegenheit. Den habe ich vor Gericht nicht. Also wenn in einer Vergleichsverhandlung sich die Partei verplappert und sagt, ja, das war doch so und so, dann sagt der Richter, ja, haben Sie gerade selber eingeräumt, dann können Sie es jetzt hier nicht mehr bestreiten. In der Mediation gilt Vertraulichkeit. Mhm. Da wird die Vertraulichkeit vereinbart. Das, was dort gesagt wird, kann nicht verwertet werden. Das heißt, die Parteien haben einen geschützten Rahmen, können frei von der Leber reden und finden dadurch auch manchmal Lösungsmöglichkeiten. Die Mediation führen zu Verfahrensbeschleunigungen, indem eben relativ schnell ein Gerichts- oder Mediationstermin gefunden werden kann. Der wird dann durchgeführt und häufig werden dort verfahrensabschließende Einigungen getroffen und dann ist das Verfahren zu Ende, der Fall durch. Und das ist schon eine Beschleunigung, die wir feststellen.
Vielleicht noch einmal so zur grundsätzlichen Einordnung, weil die Mediation, Mandanten sprechen dann manchmal auch von Meditation, was nicht ganz stimmt, aber die Mediation
hilft auch.
Ja, genau. Die Mediation ist im Grunde ein ganz anderes Verfahren, was dann neben das normale streitige Verfahren vor Gericht tritt. Also das heißt, die Parteien haben die Möglichkeit, sich zu einigen, diesen Versuch zu machen. Und dann kommt eben ein Güterichter oder eine Güterichterin, die nie über die Sache entscheidet. Und dann wird eben vertraulich in ganz anderer Atmosphäre einmal versucht, eine Lösung zu finden, auch relativ schnell dann. Und wenn man diese Lösung dann hat man vielleicht 5-6 Monate Prozessdauer oder sowas im Durchschnitt. Wenn man dann die Lösung findet, dann ist das oft eben ein Riesenvorteil, als wenn man jetzt vielleicht noch 2, 3, 4, 5 oder 8 Jahre Prozess vor sich hätte. Auch weil es natürlich den Parteien sehr viel Kosten spart und ganz andere Möglichkeiten wieder eröffnet. Deswegen meistens eine gute Sache, und die Gerichte machen das auch immer mehr, immer öfter, um eben gerade Verfahren, die Aussicht haben, sehr lange zu werden oder sehr langwierig zu werden, dann abzukürzen.
Henrik, wenn ich schon die Chance habe, dass du hier mit am Tisch sitzt, du warst der Rechtsbeistand vom Besitzer des ehemaligen Dokkuk-Hotels. Der Fall ist mittlerweile abgeschlossen, soweit ich weiß.
Richtig.
Jetzt darfst du ja bestimmt mal ausplaudern, was da so los gewesen ist. Deswegen sag mal, wie zufrieden waren alle Parteien und vor allem dein Mandant mit dem Ausgang des Ganzen?
Also ausplaudern kann ich natürlich nur begrenzt, das ist klar. Aber es ist ja schon viel veröffentlicht und auch geschrieben worden. Also ich denke mal, dass die Lösung am Ende, das Hotel dann doch abzureißen und sozusagen der Natur wieder zuzuführen, dass die gut und einvernehmlich mit der Stadt und auch mit dem LKN getroffen worden ist und dass sie auch gut umgesetzt worden ist. Und man muss auch sagen, das Unternehmen, was den Abriss gemacht hat, hat einen hervorragenden Job gemacht. Wirklich 1A von Beginn bis zum Ende. Und das hat dazu beigetragen, dass das auch erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes jetzt befriedet und es kann der Rasen drüber wachsen.
Ja, und er wächst und wächst und wächst. Und Lars, wenn ich dich hier schon sitzen habe, du als ehemaliger zweiter Bürgermeister von Husum, das bist du ja nicht mehr, ne?
Also erster stellvertretender Bürgermeister hieß es. Also
genau, meine ich ja.
Ja, genau.
Das bist du ja irgendwie nicht mehr.
Das bin ich tatsächlich nicht mehr, aber auch da ist alles das, was zu dem Thema zu sagen ist, schon in der Presse gewesen.
Und stimmt das denn, was da steht?
Das, was da geschrieben wurde, es war tatsächlich mein O-Ton, das hat die Presse so übernommen und das ist auch konkret so, das war der Grund, warum ich dann aus der CDU-Fraktion ausgetreten bin. Aber weiterhin Parteimitglied bin, auch im Ortsvorstand der Partei noch bin, aber halt nicht mehr in der CDU-Stadtfraktion. Ja, ich bin fraktionsloser Stadtverordneter jetzt.
Gut, das waren zwei Fragen, auf die wir uns nicht vorbereitet haben. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und eine Frage, Sören, die auch nicht vorbereitet war und ist, in 5 Jahren, sagen wir in 4 Jahren, 2030, wie soll es hier deiner Meinung nach aussehen? Wie viele Menschen sollen hier sein? Wie viele Roboter sollen hier fahren? Wie viel KI soll hier Einzug gehalten haben?
Im Idealfall Vollbesetzung, also personell. Keine Roboter, die brauchen wir nicht. Und eine KI, die noch mehr kann als heute.
Ich glaube, das ist zweifellos. Das ist der Fall. Die wird morgen wahrscheinlich schon deutlich mehr können als heute. Ja. Das einmal in die Runde hineingefragt. Wie stellt ihr euch eure Kanzlei in 2030 vor?
Genauso modern, weiterentwickelt, größer, stärker am Markt. Das darf sie gerne werden. Und genauso offen, genauso freundlich, genauso modern wie bisher. Also da wollen wir eigentlich nichts ändern. Da gibt es eine Kontinuität. Da sind wir sozusagen konservativ in dem Bereich. Aber sonst Sachen aufgeschlossen gegenüber. Also das wird sich weiter fortsetzen.
Ja, das Ziel ist eigentlich, dass diese Kanzlei weiterlebt. Auch wenn irgendwann natürlich die Altsenioren oder Altpartner ausscheiden werden. Das ist ja ein Lauf der Dinge, der ja normal ist und der auch so sein soll. Weil ich denke, dass man auch irgendwann ein Alter erreicht hat, wo man dann sagen sollte, es reicht jetzt, ich muss nicht bis 70, 80 am Schreibtisch sitzen, sondern da gibt es Pläne bei Herrn Osmers und bei mir schon, dass da ein klarer Cut kommen wird. Und der Rest dann weitermachen soll. Das ist der Plan.
Und das finde ich ja auch so sympathisch hier an dieser Kanzlei, diese Altersstruktur. Wir sind ja doch mehrere Generationen hier.
Ja.
Als Anwälte aktiv.
Alle circa 10 Jahre
auseinander. Ja. 8 bis 10 Jahre auseinander. Ja.
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 Wie alt ist Herr Beusen? Circa?
30.
30, guck mal. Ja, dann kann man schon ab 22, 23 Anwalt sein. Da muss man gut sein, ne?
Das ist sehr schnell.
Eher 28, so.
Ja. Na, guck mal, ein paar Jahre haben wir dann noch. Ja. Okay. Dann bedanke ich mich bei den Herren für diesen wirklich sehr kurzweiligen Austausch. Wir sind ein bisschen eingestiegen in die moderne Juristerei, haben eure Pläne und Visionen erfahren und auch das Stellenprofil nochmal genau beschrieben, wer sich denn hier bewerben darf. Und ich wünsche euch dreien dabei alles Gute, viel Erfolg. Und wenn wir demnächst wieder einen Podcast mit allen Partnern machen, dann muss ich sicherlich noch neues Equipment kaufen, weil dann werden hier mindestens 4 oder 5 Partnerinnen oder Partner sitzen. Ich freue mich drauf und wünsche uns jetzt alles Gute. Und meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche. Und Sören, du bist das erste Mal jetzt im Podcast. Und wenn du dich nicht darauf vorbereitet hast, dann hast du jetzt selber Schuld. Ich werde nicht schneiden. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das haben wir jetzt getan. Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Da bin ich tatsächlich nicht drauf vorbereitet gewesen.
Tja. Und jetzt ist die Kunst, das einfach laufen zu lassen.
Ja. Mit wem würde ich gerne eine Tasse Tee trinken? Ich gehe jetzt mal so weit, dass ich Tote mitzähle.
Ja.
Und dann wäre es Churchill.
Warum?
Weil ich glaube, A, kriege ich mehr Tee ab, weil der hat eher Hochprozentiges getrunken. und B, glaube ich, dass es einer der interessantesten Menschen war, die jemals zumindest so weitgehend gewirkt haben.
Gut. Das war dann doch noch ziemlich schlagfertig und bedanke mich bei euch in der Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Lars Blaschke, Henrik Osmers und Sören
Sprengung.
Damn it. das muss ich jetzt auch dringend drin lassen. Ne? Ja,
das zum Thema Vorbereitung. Das
steht hier sogar. Wollte nicht gucken. Sören Springborn. So, vielen Dank, Herren.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.